Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Ihr hört die nun letzte Folge meiner Podcast-Reihe. 3,5 Jahre lang, seit Herbst 2021, habe ich 3 Bundestagsabgeordnete der Ampel während ihres ersten Mandats in Gesprächen begleitet. Und nach der Neuwahl jetzt ziehen wir Bilanz. Den Abschluss macht Anniko Glogowski-Merten, die ihren Wahlkreis in Braunschweig hat und kulturpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion war. Sie gehört dem 21. Bundestag nicht mehr an. Das heißt, ihr Leben wird sich stark verändern. In welche Richtung, das erzählt sie gleich. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und habe in diesem Langzeitprojekt Frauen begleitet, die sich für die Berufspolitik entschieden haben. Es ging uns um politische Fachthemen, aber immer wieder auch um die Frage, wie Frauen ihre Interessen besser vertreten können, was dazu führen könnte, dass sich mehr Frauen für die Politik entscheiden und wie Politik insgesamt diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de nachhören und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt gehört die Aufmerksamkeit ein letztes Mal Anniko Glogowski-Merten, die eine ihrer wohl wichtigsten politischen Entscheidungen im Januar dieses Jahres getroffen hat. Und dafür hat sie nicht nur Zuspruch erhalten. Sie hat nämlich gegen den Antrag von Friedrich Merz gestimmt, die Asylpolitik zu verschärfen und damit gegen ihre eigene Fraktion. Auch darum geht es gleich in ihrer Bilanz. Hallo Anniko.
Moin.
Ja, das ist unsere wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich letzte Folge, zumindest jetzt in dieser Podcast-Reihe, wo wir ja geguckt haben, wie es dir und den anderen beiden im 20. Bundestag als Abgeordnete so ergeht. Du bist ja jetzt nicht wieder gewählt, die ganze Partei, die FDP, ist nicht im Bundestag vertreten mehr. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie ist es bei dir jetzt so weitergegangen seit der Wahl?
Genau, ich bin gerade im Wahlkreisbüro. Hier sieht es schon einigermaßen zusammengepackt aus, weil dieses Büro wird dann auch zum Ende des Monats geschlossen werden. Das Berliner Büro ist schon geschlossen. Viel Kisten packen, viel Wehmut. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Ich meine, wir haben jetzt auch viel Zeit immer miteinander verbracht und
das
du hast uns die letzten Jahre begleitet.
Ja.
Das wäre andererseits auch ganz spannend zu hören. Und ich schicke mal kurz voraus, dass ich habe euren letzten Podcast, also deinen mit Johann Rieh gehört und wollte Danke sagen für die lieben Worte, die sie auch gefunden hat. Und ich glaube, daran merkt man so ein bisschen, wie sehr Abgeordnete doch auch zusammenwachsen können, auch wenn sie nicht unbedingt jetzt thematisch, inhaltlich so viel in den Ausschüssen oder so zusammen jetzt gemacht haben, aber schon alleine dieses Privileg zu haben, zusammen Politik zu gestalten, sehr aktiv, das ist schon herausragend und sich dann auch zu begegnen und zu wissen, man macht auch solche Projekte wie jetzt deins miteinander mit und kann sich so auch nochmal ein bisschen anders kennenlernen und begleiten, das ist dann schon ganz besonders. Und bei mir war jetzt ja noch das Besondere, dass ich zum einen schon länger wusste, dass ich im Grunde dem nächsten Deutschen Bundestag nicht angehören werde, trotzdem sehr starken Wahlkampf gemacht habe, hier vor Ort auch sehr viel Rückhalt erfahren habe, sehr viel positiven Zuspruch an den Wahlkampfständen, was jetzt auch persönlich mich betrifft, aber auch das, was wir als FDP vor Ort gemacht haben. Und das ist für meine Mitwahlkämpferinnen, gerade auch die Jungliberalen, dann so ein bisschen schwer zu verstehen, dass das nicht als Ergebnis am Wahlabend sich so niedergeschlagen hat. Also, dass wir jetzt als Braunschweiger Kreisverband auch immerhin 4% gezogen haben und ich als Person 2,9%. Das sind jetzt keine großartigen Ergebnisse, aber im Durchschnitt, wenn man sich das schon anschaut und was es dann auch mit dem Bundestrend dann gebracht hat, kann man eigentlich schon sagen, dass diejenigen, die im Grunde im Wahlkampf oder am Wahlabend oder am Wahltag bei uns das Kreuz gemacht haben, auch ganz bewusst das Kreuz bei uns gemacht haben. Das macht mich dann schon stolz, weil wir ja doch in einer sehr schwierigen Gemengelage waren mit dem Wahlkampf, der sehr polarisiert war. Gleichzeitig immer geschaut werden musste, wie kann man sich eigentlich Gehör verschaffen. Dann hatten wir diese unsägliche Woche Ende Januar, da haben wir ja auch viel drüber geredet, was das eigentlich auch nochmal mit dem Wahlkampf gemacht hat. Und deswegen ist die Gefühlslage, auch wenn jetzt die konstituierende Sitzung schon auch ein paar Tage her ist, immer noch sehr, sehr gemischt. Und noch das andere, dass ausgerechnet die konstituierende Sitzung an meinem Geburtstag stattfand. Das war für mich dann auch nochmal ganz merkwürdig. Auf der einen Seite hatte ich so einen Grund, das alles so ein bisschen außen vor zu lassen. Ich habe auch ehrlicherweise mir nichts angeschaut. Ich habe mir die konstituierende Sitzung nicht angesehen. Ich habe mich darauf vorbereitet, den Abend mit lieben Menschen zu verbringen, mit Freunden zu feiern, mit Familie zu feiern. Mein Vater ist gekommen, das hat mich sehr gefreut. Und wirklich einen schönen Geburtstag zu haben. Und dann erst im Laufe der Woche eigentlich so mal die ersten Bilder auf mich wirken zu lassen. Also so ein Gregor Gysi, den die konstituierende Sitzung leitet, oder überhaupt, wie jetzt auch der Plenarsaal aussieht, die Tortenstücke aussehen. Und das ist schon schwer. Und dazu eben auch die Debatten der letzten Tage mitzubekommen, was in den Sondierungsgesprächen gesprochen wird oder auch nicht, welche Themen angesprochen werden oder auch nicht. Das sind alles schon Dinge, die mir auch zeigen, dass ich dann trotzdem nicht loslassen kann und auch gar nicht will. Und das ist dann diese Gemengelage, in der alles ist. Auf der einen Seite dieser Wehmut, auch mein Team nicht mehr also in dieser Art und Weise, wie wir ja gearbeitet haben, nicht mehr um mich zu haben, zu wissen, dass sie Stand jetzt einige schon in neuen Jobs sind, was ja auch ganz wichtig ist, zu wissen, dass da auch eine weitere Möglichkeit ist für sie, jetzt nicht in der Arbeitslosigkeit zu sein, sondern weiterzumachen, sich einzubringen und gleichzeitig auch aufzuräumen, umzuräumen. Also diese Dinge, es ist sehr, sehr divers gerade.
Ja, so eine Zwischenphase dann letzten Endes, ja. Wir wollen ja auch noch ein bisschen zurückblicken, also beides, zurück und aber auch ein bisschen voraus, aber erstmal zurück. Also was würdest du denn sagen, war für dich ganz persönlich dein größter politischer Erfolg in dieser Zeit als Abgeordnete?
Ehrlicherweise ist das etwas, was jetzt auch mit dem ganzen Aufräumen und Ausräumen auch ein bisschen zusammenhängt, dass ich überhaupt erstmal in die Lage komme, meine letzten Jahre Revue passieren zu lassen, von manchen Dingen Abschied zu nehmen. Ich bin jetzt gerade auch dabei, ganz viele Dankeskarten zu schreiben mit Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, mit Verbänden, mit Vereinen, mit Stakeholdern, gerade auch aus dem Kulturbereich. Und dann ja auch meine neuen Kontakte oder meine Kontaktdaten, die ja dann jetzt anders sein werden, weiterzugeben, um da auch in Kontakt zu bleiben. Und damit auch einher geht natürlich auch das, was habe ich eigentlich erreicht, was habe ich geschafft, was waren so die letzten Jahre eigentlich das Prägende für mich. Und da ist es schon so, dass ich glaube, dass das ganze Thema Kulturpolitik etwas ist, was durch das, was ich hier erreicht habe, mit der Verbindung aus Kulturschaffenden hier vor Ort, aus Braunschweig und aus der Region, die nach Berlin zu holen, das macht schon was. Das macht was mit den Menschen hier auch vor Ort. Sie sehen, dass natürlich ihre Art, hier Kultur zu machen, auch eine Relevanz hat, dass man sie bundespolitisch mit diskutieren kann. Also dieses Thema, was ich mir vorgenommen habe, wirklich auch eine Sichtbarkeit meines Wahlkreises, der Themen meines Wahlkreises nach Berlin zu holen, das glaube ich schon, dass ich das erreicht habe und so auch natürlich in einem Themenbereich, der mir ja ganz besonders am Herzen liegt und wo ich zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, was ist halt zur Sprache gekommen, was ist nicht zur Sprache gekommen, Kultur findet nicht statt. Kultur findet weder in den Sondierungsgesprächen, im Sondierungspapier von Schwarz und Rot statt, noch in diesem Sondervermögen, was es ja jetzt gibt. Also wir haben ja, das ist ja auch noch das Skurrile an der ganzen Geschichte, wir haben ja Neuwahlen gehabt und dann haben wir als Bundestag trotzdem nochmal, also bis zum letzten Tag im Grunde gearbeitet, wirklich. Andere Wahlperioden sind ganz anders zu Ende gegangen, sodass man sich ja auch in der Zeit nach der Wahl schon auf etwas anderes einstellen konnte. Aber wir waren ja bis zum letzten Tag auch mit dem Büro nicht arbeitsfähig unbedingt, also in der Art und Weise, dass mein Büro jetzt wirklich auch so noch ausgestattet war, dass es adäquat hätte arbeiten können. Aber wir waren halt im Arbeitsmodus und das kommt ja dann auch noch dazu. In der ganzen Gemengelage so eine Besonderheit, glaube ich, gerade. Aber wenn es darum geht, zurückzublicken, also natürlich auch kulturpolitisch, aber auch der andere große Schwerpunkt, den ich hatte, das ganze Thema Außenpolitik mit den ganzen Dingen, die jetzt gerade auch natürlich seit dem Angriff Putins oder dem Vollangriff Putins auf die Ukraine stattgefunden haben, dass auch das ganze Bereich an Außenpolitik, der mir auch sehr nahe geht, Osteuropa, in Zentralasien, Südosteuropa, dass diese Themen jetzt auch sehr viel stärker ins in den Blick genommen werden. Und ich da auch mich freue, dass ich jetzt immer noch auch an Gesprächsanfragen habe, dass man sich auch weiter darüber austauscht, was man sich so vorstellen kann oder wie Politik gestaltet werden kann, damit man da auch eine Art von Relevanz und Sichtbarkeit auch schafft für diese Länder, die es dann besonders betrifft.
Mhm. Also du hast es vorher schon angedeutet mit der Woche im Januar, das schließt ganz gut an die nächste Frage, welcher Moment dich da in dieser Zeit am meisten herausgefordert hat, auch so in Richtung ja moralisch oder eben Stichwort Gewissen, wo es ja in der Theorie immer so schön heißt, dass dem jede und jeder Abgeordnete verpflichtet sind und eben nicht eine Parteilinie oder so. In der Realität sieht es dann natürlich oft anders aus. Also so die Überlegung schon, wann stimme ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen gegen meine Überzeugungen oder zumindest nicht unbedingt parallel zu meinen Überzeugungen, wenn es taktische Überlegungen gibt oder wenn die Partei einen bestimmten Nutzen sich verspricht. Und da in der Zeit im Januar, da war es ja sehr auffällig, also da warst du ja eine von sehr wenigen, durchaus auch, glaube ich, darf man so sagen, vor allem Frauen in der FDP und CDU, die eben gegen den Antrag von Friedrich Merz gestimmt haben. Ja, also da ging es um die Migrationspolitik. Wenn du jetzt so zurückguckst, also ist ja auch nur schon ein bisschen Zeit vergangen, war das eine schwierige Entscheidung für dich oder war dir das relativ schnell klar, dass du da nicht mitgehen kannst?
Die Entscheidung an sich war mir völlig klar. Also ich war in der ganzen Woche mit dem, wie ich abstimmen werde, völlig klar. Da gab es auch also keine Argumente, die mich hätten anders abstimmen lassen können, weil es ist tatsächlich sehr, sehr viel Strategie dahinter gewesen. Also insbesondere von einem Friedrich Merz. Und ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir ja auch in der Woche davor einen Podcast aufgenommen haben, wo ich auch schon gesagt habe, dieser Friedrich Merz ist impulsiv und unterlegt seiner Impulsivität alles andere und insbesondere eben auch, und dabei bleibe ich auch, das, was uns als Freie Demokraten ausmacht, also dieses, wofür stehen wir eigentlich? Und da wir ja eigene Positionen haben, war es für mich klar, dass ich da nicht diesem Gesetz zustimmen werde, was zwar in Teilen auch unseren Vorstellungen entspricht oder entsprochen hat, wie man auch beim Thema Migration vorgehen kann, wo aber auch ganz klar war, dass es, wenn es dann durchgehen würde mit den Mehrheiten, die sich ja abgezeichnet haben, die auch von der einen und von der anderen Seite sehr, sehr strategisch bewusst so ausgespielt wurden, dass es am Montag nicht durch den Bundesrat gegangen wäre und dann hätte man sich, ich mag mir immer noch nicht ausmalen, was passiert wäre, wie die Stimmungslage gewesen wäre, wenn das Gesetz durchgegangen wäre am Freitag. Und ich weiß auch, dass wir am Samstag danach ja direkt auch einen Wahlkampfstand gemacht haben in der Innenstadt und auch da habe ich entsprechend Rückmeldungen bekommen von den Bürgerinnen und Bürgern natürlich. Und ich weiß auch, dass das Stand dem dann auch sofort mehr Polizeipräsenz da war. Also generell für die Wahlkampfstände. Also wir haben immer so die Polizei, die dann einmal abfragt, ob es einem gut geht, ob es irgendwas Auffälliges gäbe. Das machen die mit allen Parteien. Aber es war dann nochmal zusätzlich präsent und zum Beispiel die Parteikollegen von der Union, die haben an dem Samstag gar keinen Stand gemacht, weil sie sich da auch nicht irgendwie nicht als Zielscheibe präsentieren wollten, weil natürlich die Stimmungslage so war, wie sie war, auch oder obwohl eben das Gesetz nicht durchgegangen wäre und ich mag mir wie gesagt nicht ausmalen, wie es anders gewesen wäre. Aber insgesamt war ich mit der Art und Weise, wie ich abstimmen werde, vollkommen klar. Und natürlich war das eine herausfordernde Situation. Und auch jetzt ist immer noch die Diskussion da, so nach dem Motto, die Migrationswoche, also es ist ja sogar witzig, in Anführungsstrichen, dass es ja sogar jetzt einen geflügelten Begriff dafür gibt, die Migrationswoche, die ausschlaggebend war für auch unser Wahlergebnis. Wobei ich, wenn es so sein sollte, dass aus meiner Sicht einen geringen Anteil hat an der Art und Weise, warum wir eben nicht über die 5%-Hürde gekommen sind. Da spielen noch aus meiner Sicht ganz andere Sachen rein und ich habe das auch versucht immer wieder deutlich zu machen. Und wir als FDP Niedersachsen hatten jetzt auch am vergangenen Wochenende unseren Landesparteitag, wo wir uns sehr viel Zeit auch genommen haben für eine Aussprache der politischen Situation, was ich auch sehr schön fand. Und was ich insbesondere schön fand, war, dass in der Aussprache auch sich viele liberale Frauen gemeldet haben, die dann auch in die Aussprache gegangen sind und auch nochmal gezeigt haben, was ihnen wichtig ist, was ihnen politisch wichtig ist, wie sich die FDP entwickeln sollte, damit wir eben erhobenen Hauptes und mit Kopf nach oben und voraus dann jetzt auch die nächsten Zeiten angehen, weil die nächsten Wahlen kommen. In Niedersachsen sind wir jetzt gut ein Jahr vor den Kommunalwahlen und da habe ich als die Kreisvorsitzende, die ich bin hier in Braunschweig, auch schon den Blick drauf und gucke, wie man sich da auch aufstellen kann, mit welchem Personal wir da in die Wahlen gehen, wer sich überhaupt vorstellen kann, auch zu kandidieren. Das sind alles diese Dinge, die jetzt dann reinspielen und die Januarwoche war herausfordernd durch und durch und ich glaube, nicht nur für mich, sondern für alle, weil sie eben für alle gemerkt haben, dass das etwas Bedeutsames ist, was dort eben versucht wurde zu machen. Und es zog sich ja dann auch durch bis zu der anderen Sondersitzungszeit jetzt mit dem Sondervermögen.
Mm, ja.
Wo ich dann, den Satz mache ich noch kurz, wo ich zum Beispiel auch zu den Kolleginnen und Kollegen von den Grünen hingegangen bin und gesagt habe, ich weiß nicht, wie ihr da einem Sondervermögen zustimmen wollt, wenn es einen Friedrich Merz gibt, der am Tag der Abstimmung sich noch ans Rednerpult stellt und sagt, ihr seid doch, also grüne Politik wäre alles doof und die Grünen fertig macht. Und wenn es darum geht, sich selber auch anzuschauen, in den Spiegel anzugucken, weiß ich nicht. Ja, die Grünen haben gut verhandelt ihrerseits, aber trotzdem, sich dann trotzdem da strategisch so zu positionieren und dann zuzustimmen, das fand ich nicht nachvollziehbar.
Mhm. Weil du es angedeutet hast, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, also ihr habt intern in der FDP diskutiert, dass die sogenannte Migrationswoche Stimmen gekostet hat?
Ja, aber dafür tue ich ja kein Geheimnis draus, weil es gab den einen oder anderen Parteifreund, der das auch öffentlich gesagt hat.
Ja. Es kam ja ein guter Vorschlag, also wir müssen gar nicht mehr so ins Detail gehen, aber es gab ja, finde ich, einen sehr guten Vorschlag von FDP seitens, das wieder zurückzugeben, das Gesetz, ne, in den Innenausschuss. Also das war ja eigentlich was, wo man eigentlich sehr gut damit leben hätte können. Was dann
genau, das war der Freitag, wo wir auch nochmal sehr stark diskutiert. Also wir haben ja sehr viel diskutiert, wir hatten sehr viele Fraktionssondersitzungen. Schon am Anfang der Woche und in der ganzen Woche. Und wir hatten ja nicht nur am Freitag diesen Vorschlag, es zurückzunehmen und noch einmal durchdenken zu lassen und dann mit der nächsten Mehrheit das dann vielleicht zu diskutieren mit einem neuen Bundestag oder wie auch immer. Und wir hatten aber auch am Mittwoch ja schon einen eigenen Entschließungsantrag zur Regierungserklärung, wo wir auch nochmal deutlich gemacht haben, was aus unserer Sicht eine gute Migrationspolitik ist. Und das andere ist, was auch viele nicht sehen, ist ja, dass wir auch im Bereich der Migrationspolitik schon in den anderen Jahren. Wir hatten ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, endlich. Wir haben Sicherheitspakete auf den Weg gebracht mit einer Ampelmehrheit und die Union tat so, als hätten wir nichts getan. Und das ist für mich populistisch ohne Ende und das zieht sich so durch. Es war so, nach meinem Gefühl war es so, als hätte nur die Union ihrerseits irgendwelche Entscheidungshoheiten und wenn sie halt nicht mitmachen, dann ist alles, was alle anderen machen, halt blöd. Ja, toll, dankeschön. Das ist für mich keine Art, Politik zu machen. Und wenn sich das jetzt so weiter durchzieht, na dann dankeschön. Das Schlimme ist ja, dass die neuen Mehrheiten, wie sie jetzt da sind, einfach mal zum Erfolg verdammt sind. Und das macht die Politik nicht einfacher, wie sie in Berlin gestaltet wird. Und das merkt man das auch stimmt. Jetzt in den Sondierungsgesprächen
schon. Genau. Also es geht ja eigentlich genauso weiter, ne? Das kann man ja schon leider sehen. Würdest du sagen, es hat dich in der Partei, hat es dir mehr Standing gebracht oder dich auch was gekostet? Also es ist natürlich jetzt wäre vielleicht nochmal anders, wenn die FDP drin geblieben wäre im Bundestag, weil jetzt ist ja sowieso so ein Schnitt da auch, ne? Aber also so ein Verhalten, ich sag mal, so muss man sich auch so ein bisschen leisten können, ne? Also dass man irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt dagegen oder ich gehe in die Öffentlichkeit und stelle mich so dagegen und entscheide, so wie ich das richtig finde. Oder ist es im Prinzip, also hat es keinen weiteren Einfluss jetzt? Wie würdest du es einschätzen?
Ich glaube, das sieht man erst auf einem sehr langen Blick drauf. Also was mir viele Parteifreunde spiegeln, also ist die Tatsache, dass viele mir geschrieben haben und gesagt haben, wenn das Gesetz durchgegangen wäre und wenn sie eben gemerkt hätten, dass die FDP, dass ihre Partei geschlossen dafür stimmt, für diesen März-Gesetzesentwurf, wären sie ausgetreten. Mhm. Also ich habe ganz viele Parteifreunde, die gerade auch bei den Jungliberalen, also die sich persönlich bei mir bedankt haben und mir gesagt haben, wenn ich anders abgestimmt hätte, wären sie ausgetreten. Und vor kurzem ist ja Gerhard Baum verstorben und wir hatten ein Festakt für ihn im Gedenken am Hans-Dietrich-Genscher-Haus und da war ich auch, um nochmal Abschied zu nehmen von ihm. Und dann kam auch ein Parteifreund zu mir und hat sich nochmal bedankt und dann habe ich gesagt, naja, das gibt auch andere Stimmen. Und dann sagt, guckt er mich an und sagt, auch die werden irgendwann erkennen, dass das alles richtig war. Und ja.
Das heißt, es ist ein bisschen abhängig davon jetzt auch, wie sich die Partei künftig aufstellen wird. Also welche, gibt ja mit Sicherheit jetzt auf jeden Fall, so viel weiß man ja, neuen Vorsitzenden. Und also so, das ist dann auch die Frage, welche Strömungen, welche Flügel stärker werden.
Ja, das mag sein, aber es ist eigentlich eher so die Tatsache, dass es ja auch um eine, anders. Warum tritt man in eine Partei ein? Meistens ist das irgendeine Idee, die man hat, eine Lebenseinstellung, ein Thema, das man hat. Viele treten aus kommunalpolitischen Gründen in eine Partei ein, weil sie ihre Kinder in eine Hortbetreuung oder Kita-Betreuung stecken wollen und es gibt nicht genügend Kita-Plätze, also setzen sich dafür ein oder einen Zebrastreifen oder was auch immer. Und dann ist man in einer Partei und engagiert sich, hat vielleicht ein kommunales Mandat und dann geht es so weiter, in Anführungsstrichen. Und man muss sich immer wieder vergewissern, dass der Punkt, warum man in eine Partei eingetreten ist, auch noch der ist oder ob es das immer noch gibt. Und dann ist es schön, wenn es dann eben so Spiegeleffekte gibt, dass wenn man sich hinterfragt, wie hätte man selber vielleicht abgestimmt in der Woche, es dann wirklich auch aus der Partei heraus Menschen gibt, die dann genau so agiert haben. Und das sind dann die Momente. Und es ist ja auch sehr schön zu sehen, dass gerade auch wir hier vor Ort jetzt auch gewachsen sind nochmal, neue Mitglieder bekommen haben. Ich habe vor kurzem ein Neumitgliederfrühstück gemacht, um auch mal mit den, die frisch halt zu uns kommen, ins Gespräch zu kommen und zu fragen, okay, warum seid ihr denn jetzt hier? Ich freue mich total, dass ihr da seid, aber ne, was ist denn der Moment, um zu sagen, jetzt trete ich in die FDP ein? Und dann war das jedes Mal dieses Mindset, dieses, man möchte ein selbstständiges Leben führen, sich nicht reinreden lassen, Eigenverantwortung, großes Stichwort ja für uns, Freiheit und Eigenverantwortung. Und einen Staat haben, der funktioniert. Dafür steht die FDP. Und wenn wir da wieder hinkommen, und das auch wieder deutlich machen, was ist denn das, was uns eigentlich umtreibt, warum wir Politik machen als Partei, warum ist es relevant, dass es eine liberale Partei gibt im deutschen Parteiensystem, dann freue ich mich drauf, da auch meinen Teil dazu beizutragen. Und das habe ich auch in der Aussprache am Wochenende gesagt, dass ich auch ganz dankbar dafür bin, wenn wir jetzt uns die Frage stellen, wie müsste eine Partei aussehen, eine liberale Partei in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir uns befinden, dann müsste die im Grunde schon so aussehen wie die wir haben, nur auch mit dem Mut, es auch zu zeigen, was wir haben. Und ich glaube, da kommen wir wieder hin und deswegen schaue ich dann auch schon auf den Mai, da haben wir ja, das hast du richtig angesprochen, dann auch unseren Parteitag, wo wir uns ja personell neu aufstellen. Mit einer Neuwahl des Bundesvorstandes. Und dann freue ich mich darauf, da auch ganz viele Parteifreunde und Parteifreunde zu treffen aus dem ganzen Bundesgebiet und dann in die Diskussion zu gehen, was macht uns eigentlich aus und wo wollen wir hin und warum ist es eigentlich schöner, wenn wir schon Wahlkampf machen, einen gelben Wahlkampf zu machen und keinen schwarz-gelben, besonders weil der Schwarzanteil in dem Wahlkampf ja uns einfach nur mal selber vollkommen egal war. Also beziehungsweise andersrum, waren den Schwarzen egal. Ne? Also Friedrich Merz hat kurz vor der Wahl noch gesagt, hat die 4% für die FDP geschenkt, ne? Also sollten sie lieber bei der CDU ein Kreuz machen.
Ja, ja.
Und das ist das, und es ärgert mich massivst und das sage ich dann auch jedes Mal, weil natürlich kommt auch nochmal das Thema Migrationswoche, da auch das Thema, ja, wir haben durch die Migrationswoche den Osten verloren und dann da gehe ich jedes Mal ab wie Schmitz Katze, weil ich bin ja selber Ossi. Hm. Und wenn mir einer sagt, wir haben den Osten verloren wegen dieser Migrationswoche, dann denke ich, nee, guck doch mal hin. Also ich meine, wir sind seit Ewigkeiten da nicht mehr auf den grünen Zweig gekommen. Das liegt nicht an der einen Woche, sondern es liegt an der grundständigen Debatte darüber, was macht unsere Demokratie aus. Warum ist es wichtig und richtig, dass wir in einer liberalen, freien Demokratie leben? Und warum müssen wir nochmal zeigen, dass es für die Menschen auch wichtig ist, dass wir in dieser leben und was es bedeutet, da drin zu leben? Und dass eine, egal wie gerichtete, extreme Position, ob links oder rechts, eben nicht für eine liberale, freie Demokratie stehen.
Naja, vor allem schert das ja den Osten auch über einen Kamm, was ja, ja. Trotz, keine Ahnung, teilweise in Landesparlamenten natürlich sehr hohen AfD-Wähleranteil oder Fraktionsanteil, dann schon klar, es ist ein großes Problem, aber man wird dem ja auch nicht gerecht, wenn man sagt, man hat den Osten ja da verloren. Oder man tut so, als würde der gesamte Osten das gut finden, was ja, also was ja auch nicht so ist, erwiesenerweise, ja.
Genau. Und ja.
Hast du, also man, was man auch öfter lesen konnte, ich bin da selber unsicher, ob es eine zulässige, ob es also eine richtige These ist oder ob es einfach irgendwie eine Zufälligkeit ist, dass es viele Frauen waren. Also es waren ja nicht viele, die gegen, also intern gegen FDP oder CDU-Linie gestimmt haben, aber die, die das gemacht haben, waren auffällig viele Frauen oder die auch einfach nicht hingegangen sind, ja, die sich sozusagen enthalten haben, ob jetzt mit gutem Grund oder echtem Grund oder nicht, kann man ja von außen gar nicht nachvollziehen. Also ob sie zum Beispiel krank waren, so, ne? Und dann hieß es auch so, ja, es ist ja auffällig, dass das eben viele Frauen waren. Würdest du sagen, das ist ursächlich auch? Also gibt es einen Zusammenhang, dass Frauen da anders zum Teil rangehen?
Nein, ich glaube schon, dass Frauen anders Politik machen. Das haben wir, glaube ich, viel zu wenig ergründet in den letzten Jahren. Aber ich glaube auch, dass der neu konstituierende Bundestag auch schon deswegen anders ticken wird, weil da jetzt noch mal weniger Frauen drin sind. Das ist ja auch ein Armutszeugnis, das man da nun mal auch mal leider aufzeigen muss. Und ich glaube schon, dass Frauen anders Politik machen. Also man sagt ja gerne, Frauen denken immer einen Schritt weiter. Das ist einfach so, ne? Also gibt ja nicht nur in der Politik, sondern auch in Unternehmensstrategien und in Gründungen immer, wenn Frauen etwas machen, dann denken sie nicht nur bis zu dem Zeitpunkt, wenn sie es gemacht haben, sondern im Grunde darüber hinaus. Das heißt, wenn Frauen eine Entscheidung treffen, denken sie schon auch über die möglichen weiteren Schritte nach. Was bedeutet das dann noch zusätzlich? Also diese Impulsivität, die gibt es bei Frauen auch, das brauchen wir nicht wegdiskutieren. Aber ich glaube, im strategischen Denken sind Frauen da auf Langfristigkeit ausgelegt. Und natürlich machen wir uns dann auch Gedanken darüber, wenn eben so eine sehr impulsive Entscheidung, wie wir müssen jetzt hier aber mal was für die Migration machen, weil hier passiert ja sonst nichts, bla bla bla. Aufgrund von Ereignissen, die so tragisch waren, wie sie waren, wo es ja interessanterweise jetzt auch nochmal darüber gesprochen wurde, dass der russische Geheimdienst da seine Finger mit im Spiel hatte. Wen wundert's? Mich nicht. Aber auch darüber wurde nicht wirklich großartig geredet, aber interessant ist es schon. Dass natürlich das dann auch reinspielt in so einen Wahlkampf und in so eine Wahlkampfstrategie und so weiter und so fort. Und Frauen, glaube ich schon, sind da klug genug zu sagen, okay, lasst uns doch mal einen Schritt zurück machen, einmal durchatmen, darüber wirklich nachdenken und dann eine gesicherte Lösung finden, die dann auch standhält und wo dann keiner am Ende wieder gefrustet am Ende dasteht und sagt, naja, jetzt haben wir hier was gemacht, aber man merkt wieder nichts.
Ist es dann nicht aus der Perspektive raus sehr schade, dass die FDP sehr, sehr wahrscheinlich keine Frau als Vorsitzende demnächst haben wird? Also sie war ja hat sich ja selber ins Gespräch gebracht, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Also wäre doch dann eigentlich eine gute oder vielleicht sogar ja bessere Lösung gewesen.
Ja, das war ja auch sehr, sehr kurz nach der Wahl. Ich glaube, da haben alle auch so ein bisschen in der Schockstarre gestanden. Was ist denn jetzt eigentlich und was passiert mit uns? Und dann stellen vielleicht auch Journalisten Fragen, ob man sich das vorstellen kann. Dann sagt man, ja, klar kann ich mir das vorstellen. Und dann bin ich auch ganz froh darüber, dass Marie-Agnes sagt, natürlich kann sie sich das vorstellen. Aber dann gleichermaßen auch gesagt hat, dass sie sich auch natürlich vorstellen kann, das innerhalb eines Teams zu machen, auf das es ja ankommt. Also ich glaube, was wir jetzt auch wieder merken, ist, dass es eben die Breite sein muss, die wir abdecken. Weil es gibt ja nicht die Liberalen, das sind ja mehrere, also wir sind so divers, wir setzen uns aus so vielen Individuen zusammen, wo es dann schön ist. Das hat Christian Dürr in seinen jetzt in seinen Reden, die er jetzt auch schon oder in seinen Interviews, die er jetzt auch schon gegeben hat, ja auch schon durchklingen lassen, dass er sich auf jeden Fall auch wünscht, dass das Team, das dann um ihn herum ist, auch im Grunde widerspiegelt, was für Typen wir so haben. Und dann ist natürlich Marie-Agnes eine Type, die dann auch mit ihrer ganzen Expertise und ihrer Erfahrung durch die unterschiedlichen Parlamente hinweg und mit ihrer starken Stimme jetzt auch in Europa dann natürlich mit hineingedacht werden muss und sich ja dann auch selber auch mit dazu gebracht hat. Und jetzt zeigen sich auch schon andere, die sich vorstellen können, mit in den Bundesvorstand zu gehen. Und ich glaube, da dann auch ein gutes Miteinander, eine gute Teamfähigkeit hinzubekommen, das wird die große Aufgabe des nächsten Bundesvorstands werden. Und dann eben auch zu schauen, wie kann man auch die Untergliederung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene gut mitnehmen in dem ganzen Prozess.
Aber sowas kannst du dir nicht vorstellen?
Bundesvorstand? Ja, da lache ich. Nein, aber nicht deswegen, sondern das ist lieb, dass du fragst. Aber ich bin ganz froh über meinen Kreisverband und dass ich hier, ich bin Kreisvorsitzender eines wunderbaren Kreisverbandes, worauf ich mich freue, hier vor Ort zu schauen, dass wir hier uns gut zetteln und ein gutes Miteinander haben. Also im Grunde, nach meinem Gefühl, gehört das so zusammen. Gute Arbeit vor Ort und dann auch die in die anderen Gremien rein. Und ich bin ja im Grunde auch im Teil irgendwie mit im Bund, weil ich darf den wunderbaren Bundesfachausschuss Kultur leiten, sodass ich da auch immer sehr stark mit in die Bundesebene mit hineinarbeiten kann, zusammen mit meinem Bundesfachausschussteam. Darüber freue ich mich und alles andere wird man sehen.
Genau, ich wollte jetzt nicht, dass du dich selber ins Spiel bringst.
Also,
ich war nur neugierig. Ja, das glaube ich, hängt ein bisschen mit der nächsten Frage zusammen, ob du auch machtbewusster geworden bist in der Zeit, in der du jetzt Abgeordnete im Bundestag warst. Also so in doppelter Hinsicht ist die Frage gemeint. Also einmal bewusster für die Mechanismen, die da oder auch die taktischen, strategischen Prozesse, die dann da vielleicht laufen. Und gleichzeitig aber selber auch, also ob du mehr Ansprüche entwickelt hast, also auch auf Macht und Einfluss in der Zeit?
Ich glaube, also ja, natürlich, es war die ganzen letzten Jahre auch ein großer Lernprozess nochmal, überhaupt so Strukturen kennenzulernen und wie etwas funktioniert und wie man sich da auch einbringen kann und so weiter, das auf jeden Fall. Und wahrscheinlich ist das etwas, was dann auch zusammenspielt, dass du dadurch, dass du die Mechanismen stärker noch kennenlernst, auch ein anderes Verständnis dafür hast und dann auch anders darüber sprichst und es auch anders einbringst und dann dich auch anders positionierst. Also das ist wie so ein Kreislauf, der, glaube ich, zusammenspielt. Und ja, also es wäre falsch zu sagen, dass ich überhaupt nichts gelernt hätte, sondern ganz im Gegenteil. Das war eine große Schule. Ja.
Aber es war auch eben nicht so, dass du sagst, okay, da möchte ich jetzt gerne, obwohl wir nicht mehr im Bundestag vertreten sind, da möchte ich gerne dranbleiben und möchte auf dieser bundespolitischen Ebene gerne weiter, also egal jetzt in welcher Form, ne, erstmal in welchen, ob jetzt eben in Form von Ämtern oder zu sagen, das ist wieder doch mein nächstes Ziel, ist auf jeden Fall, dass ich gerne wieder auf bundespolitischer Ebene Politik machen möchte.
Also locker lassen wäre da das falsche Begriff. Also ich freue mich schon, also wenn ich nochmal das große Privileg haben kann und mir meine Partei nochmal in den nächsten Jahren das Vertrauen schenkt und sagt, ja, wir sehen dich da nochmal, dann gerne. Also ich würde das nicht ausschließen. Dafür ist diese Art der Arbeit dort im Parlament zu herausragend, als dass man sagen würde, nee, habe ich als einmal durch, brauche ich nicht nochmal. Im Gegenteil. Gerade bei den Themen, ne? Also es ist ja nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie, ohne despektierlich zu klingen, also wäre ich Juristin und würde Rechtspolitik und im Rechtsausschuss sitzen, sondern das sind ja ganz andere Themen, die ich bespiele. Und da zu wissen, da kann ich mich einbringen und das werde ich auch weitermachen. Und das ist ja auch so ein Thema, das wir jetzt auch noch gar nicht richtig angesprochen haben, aber wenn wir uns anschauen, der nächste Bundestag, wie er sich zusammenfügt, ich meine, da sind 230 neue Abgeordnete drin. Ich weiß aus dem Kulturbereich von ganz vielen, die entweder auch nicht wieder reingewählt wurden, also auch von unterschiedlichen Fraktionen entweder nicht wieder reingewählt wurden oder von sich aus vorher schon gesagt haben, die machen halt nicht weiter, sie haben jetzt genügend Leben im Parlament verbracht, sozusagen, jetzt ist mal auch Familie dran oder jetzt ist ein anderer Abschnitt dran für sich, dass es einen großen Wechsel gibt. Und dieser große Wechsel ist dann auf der Seite auch dramatisch, weil wir natürlich in den Themen drin gesteckt haben und auch noch ganz viel in der Pipeline hatten, was wir jetzt nicht umsetzen konnten, wo es dann jetzt neue Abgeordnete geben wird, die ihrerseits sich erst einmal hineindenken müssen in die Themen. Und auf der anderen Seite hat man eben an den Verbänden, in den Vereinen, bei den Stakeholdern Menschen, die vorher immer einen gesicherten, vertrauensvollen Umgang hatten mit Abgeordneten und jetzt ihrerseits eben lernen müssen, wie ticken jetzt eigentlich die Neuen? Wie müssen wir da, welche Ansprache brauchen wir da? Wer ist das überhaupt? Ich meine, die Ausschüsse, die finden sich erst und bis dahin muss man sich dann auch neu zusammenfinden und es dauert schon eine ganze Weile, bis man überhaupt gesichert ins Arbeiten kommt und dann auch weiß, wie man sich da verhalten kann und wie man sich positionieren kann. Und das ist nochmal dann gerade auch im Bereich oder in den Bereichen, die mir wichtig sind, ein schweres Fund dann auch für die neue Legislaturperiode. Und deswegen sage ich, klar kann ich mir vorstellen, da auch nochmal Kulturpolitik zu machen oder Außenpolitik oder die Themen, für die ich brenne.
Ja, du hast vorher auch schon angesprochen, es gibt wieder weniger Frauen im Bundestag. Was ist denn deiner Erfahrung nach, würdest du sagen, oder sind, wenn es mehrere sind, so die größten strukturellen Probleme für Frauen im Bundestag? Also jetzt nicht nur, dass sie da nicht reinkommen, sondern oder eben die Hürden höher sind dafür, dass sie dann zum Beispiel auch Direktmandate gewinnen, sondern dann, wenn sie eben gewählt sind als Abgeordnete dort in Berlin Politik machen. Was ist da deine Erfahrung?
Ich glaube, das sind auch da kann man sehr viele Parallelen auch ziehen zwischen dem, was macht Politikerinnen aus, was macht Unternehmerinnen aus. Ich glaube, wir haben da die gleichen Tendenzen und wenn ich mich hier auch vor Ort mit meinen Unternehmerinnen unterhalte, die merken das auch, dass gerade das Gefühl da ist, dass Frauen immer wieder zurückgedrängt werden. Und das ist aus dem einen Impuls ist es heraus, dass wir irgendwie gesellschaftlich wieder konservativer geworden sind, auch durch diese durch einen Rechtsruck, den es gibt, durch einen konservativen Ruck, wenn jetzt immer so Aussagen kommen, dass Männer schon sich nicht klein machen sollen, also das, was man hier so die Frauen nicht dominanter werden lassen soll, so nach dem Motto, dann ist das schon etwas, das ist eigentlich verrückt. Und ich glaube, das Thema, vielleicht spielt es da auch rein, dieses, dass wir nicht unbedingt die Lautesten sind, sondern eben wenn eben, das hatten wir ja vorhin, das Thema Strategie, da anders Politik machen, anders strategisch denken und ja eben diese eher männliche Hau-drauf-Mentalität im Sinne, wie man Politik macht und dieses, wir erzählen erstmal was und denken dann drüber nach, das ist nicht unsere Art. Also, und das ist aber im Grunde diese strukturelle Geschichte, wie Politik gerade passiert. So, da kommt es eher so rum, wir erzählen erstmal was und dann denken wir drüber nach. Und das ist so eine, dadurch, dass Politik sehr lange männlich dominiert war, etwas, was da strukturell drin steckt. Und das ist aber etwas, das hat Politik, das haben aber auch Unternehmensstrukturen. Und da ist es wichtig, dass weiterhin aus meiner Sicht Frauen auch Vorbilder sind. Wir hatten es ja zur letzten Legislatur geschafft, dass das Kabinett paritätisch besetzt war. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Und dann eben auch die Frauen nicht auf nur so Frauen, in Anführungsstrichen Frauenpositionen zu setzen. Also dass natürlich eine Frau irgendwie Familienpolitik macht, dass auch jetzt schon wieder also eher Frauen in diesem Ressort diskutiert werden. Warum kann so ein Carsten Linnemann nicht Frauenpolitik machen? Also, weiß ich nicht, oder Jens Spahn, besten wird Jens Spahn, der neue Familienminister, ja. Keine Ahnung. Aber ja. Weil wenn es ja immer so auf Kompetenz angeht oder wenn wir mal diese Kompetenzdiskussionen haben, dann ist das immer da so ganz, ganz sinnbildlich, dass plötzlich irgendwie da dann drüber gesprochen wird. Aber ja.
Ja. Also es ist wahrscheinlich ist das ja dann so ein negativer Kreislauf, also je weniger Frauen dann im Bundestag sind, ne, desto weniger Vorbilder hat man wieder oder ist es noch schwieriger, sich da durchzusetzen. Also würdest du dann sagen, umso wichtiger ist diese Ebene, auf der du ja jetzt tätig bist, also die Kommunalpolitik, da, dass man da irgendwie zumindest guckt, dass der Nachwuchs da ist? Also es ist auch so eine Aufgabe der Parteien dann, sind die letzten Endes gefragt?
Ja, absolut. Klar. Also ich bin auch hier vor Ort gefragt, zu gucken, schaffe ich zum Beispiel, gibt es eine Möglichkeit, mehr Frauen in die Partei zu holen, die sich dann auch vorstellen können, zu kandidieren. Meistens ist es dann so, dass Frauen das für sich erstmal ausschließen und dann erst auf Ansprache sagen, ja, mache ich oder ja, kann ich mir vorstellen. Ach, du denkst, ich schaffe das, ne? So. Also ich kennt auch jeder aus seinem Bekanntenkreis. Oder es gibt auch diesen Mechanismus von einer Stellenanzeige. Frauen gucken immer danach, was können sie irgendwie nicht, und dann bewerben sie sich da drauf nicht. Und Männer finden irgendwas, ach ja, das könnte halbwegs passen, bewerbe ich mich mal drauf.
Ja, genau.
Und da ist es auch die Aufgabe einer guten Personalführung tatsächlich auch, die so eine Partei braucht, dann auch Frauen für bestimmte Positionen anzusprechen und zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dass du einen guten Wahlkampf machen wirst oder du bist halt gut in deinem Job, magst du dich nicht strategisch mit hineindenken und bei uns auch mit kommunalpolitisch oder überhaupt oder in Landesfachausschüsse gehen oder programmatisch mitarbeiten, weil du da besonders gut bist in deinem Ressort. Das ist eine Aufgabe von Führung, von Führungskraft, und das ist auf allen Ebenen so. Das ist etwas, wo dann eher die Schwierigkeit herrscht, dass wir auf kommunaler Ebene oder anders, wir haben in Niedersachsen keinen Stand jetzt ja nur unsere kommunalen Mandatsträgerinnen und einen Europaabgeordneten, den wir hier stellen in Niedersachsen ab für die FDP. Aber sonst sind wir halt außerparlamentarisch Stand jetzt. Und wir müssen darum kämpfen, in den nächsten Landtag zu kommen. Das ist 2027, die nächsten Wahlen. Nächstes Jahr die Kommunalwahl. Und dann haben wir 2029 eben die Bundestagswahl. Also spätestens die Bundestagswahl. Kann auch sein, dass wir sie früher haben. Das merken wir ja jetzt, dass das auch jederzeit der Fall sein kann. Und bis dahin muss man eben auch eine Art von Personalführung oder Personalstruktur aufbauen.
Mhm. Wie geht's denn bei dir ganz konkret weiter? Also viele Sachen hast du jetzt schon angedeutet, aber hast du ganz konkrete Ziele oder sagst, dass, also für mein Ding, sagen wir für dieses Jahr, das laufende Jahr, was hast du dir da, also jetzt politisch meine ich natürlich, vorgenommen?
Also politisch, das habe ich ja schon gesagt, auf jeden Fall die Kommunalwahl vorbereiten, auf jeden Fall hier vor Ort ein gutes Miteinander mit den Mitgliedern finden, hoffentlich noch weiter zu wachsen. Also ne, man kann, also Werbeblock, online kann man sich ein Dreiparteimitglied werden, wir sind eine ganz tolle Partei, sondern hier vor Ort herzlich und nehmen jeden gerne auf, besonders Frauen. Aber genau, das ist so mein Ding, hier ein gutes Miteinander zu haben, mit den auch umliegenden Kreisverbänden ein gutes Miteinander zu haben. Politisch auch zu schauen, wie können wir auch aus Niedersachsen heraus dann auch für die Bundesebene da auch unterstützend sein. Ich weiß, dass auch andere Landesverbände, da stehen demnächst auch Wahlen an. NRW hat Kommunalwahlen, die nächsten Landtagswahlen, dann haben schon wieder die Vorboten voraus. All das sind so Dinge, wo ich auch immer gerne auf Parteifreunde zugehe und sage, braucht ihr Unterstützung, wir helfen gern in den Rahmen unserer Möglichkeiten. All das ist wichtig, und ansonsten waren meine letzten Jahre, ich meine, ich habe das oftmals auch in diesem Podcast mitgesagt, also das ist ja nicht nur meine letzten vier Jahre, die ich erstmal aufarbeiten muss, sondern alles, wenn ich jetzt so ein durch das Aufräumen und Umräumen und Ausräumen wieder in die Kartons oder manche Kartons auspacke, dann kommen da auch so Erinnerungen von der Zeit davor, und auch das ist etwas, wo ich erst nochmal mit mir ins Reine kommen muss, was waren eigentlich meine letzten 8 Jahre, wo ich mich ja auch neu erfinden musste als Person und als Mensch und ein neues Leben für mich finden musste, nachdem mein erster Mann gestorben war und ich dann jetzt in einer ganz glücklichen, wundervollen neuen Ehe bin mit einem Mann, der mich in allem unterstützt, da bin ich auch sehr dankbar für, der auch sagt, er guckt, wie er das irgendwie für uns auch so gestalten kann, dass ich auch auf mich gucken kann und auch für mich klare Entscheidungen treffen kann, die natürlich dann uns alle betreffen als Familie, aber grundsätzlich für mich auch den Freiraum schaffen möchte, dass ich für mich erst einmal wirklich ins Durchatmen komme, weil bin ich auch ganz, ganz dankbar für. Und das hat auch nicht jede, das weiß ich. Und das sind so die Dinge, die jetzt meine nächsten Wochen auf jeden Fall ausmachen, meine nächsten Monate wahrscheinlich auch noch, und dann mal schauen. Ich freue mich zum Beispiel auch, ich darf im kommenden Monat einen Vortrag halten in meiner alten Hochschule. Ich habe an der Kunsthochschule in Braunschweig Kunstwissenschaft studiert, und da gibt es jetzt eine Vortragsreihe von Absolventinnen, und die sollen mal ihren Weg aufzeigen. Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht als Kulturpolitikerin mal zeigen kann, wie es so ist, im Deutschen Bundestag zu sein und den Studierenden so einen Weg aufzuzeigen. Und das ist auch ganz schön, da auch nochmal diese beiden Ebenen miteinander zu verknüpfen und zu zeigen, als Kunstwissenschaftlerin kann man auch tatsächlich wirklich was gestalten.
Mhm. Das stimmt, weil ich glaube, in dem Bereich ist so die Vorstellung, in die Politik zu gehen, wahrscheinlich noch kleiner. Ich habe jetzt keine Studien dazu, aber wäre so mein Gefühl, ja, dass es doch eine Welt ist, in die man nicht unbedingt so dringend rein möchte, ja.
Nee, das liegt nicht so unbedingt auf der Hand, aber es ist ultra wichtig, dass gerade, sage ich auch meinen ganzen Kulturschaffenden immer, es ist schön, dass ihr euch einbringt, es ist schön, dass ihr da auch ehrenamtlich in manchen Bereichen seid, aber ihr müsst auch politisch strategisch denken, also weil auch da, wenn das nicht kommt, findet man nicht statt. Also man findet nicht statt, wenn man als Frau die Themen nicht anspricht, die uns als Frauen besonders pressieren, da auch das Stichwort 218, ja, dieses Thema Körperlichkeit, was macht uns als Frauen in unserem realen Leben eigentlich aus? Und wenn wir das nicht sagen, Männer kommen da nicht drauf. Also warum sollten sie auch? Ich meine, wir kommen ja auch nicht drauf, was so ein Männerleben insgesamt ausmacht in seiner Gänze, auch wenn wir uns da vielleicht ein bisschen stärker reindenken könnten. Keine Ahnung, aber also die Themen, die da sind, die sind die Themen, über die wir sprechen müssen. Und das ist das Schöne, dass wir das auch offen können. Da nochmal den Hinweis auf unsere freie, liberale Demokratie, für die wir alle stehen. Also im wirklich demokratischen Spektrum. Und für die lohnt es sich zu kämpfen. Und wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, noch sehr viel stärker als davor, bin ich eine Demokratin, die alles dafür tut, dass das auch so bleibt bei uns.
Ja, Anniko, vielen Dank. Es war auch ein sehr schönes Schlusswort eigentlich. Zusammengefasst auch nochmal für unsere Podcast-Reihe hier. Und also wie gesagt, ist auch nicht selbstverständlich, dass du dir Zeit genommen hast. Dann, wir haben es nicht monatlich geschafft, aber doch fast am Anfang zumindest, uns da auch teilhaben zu lassen an deinen Erfahrungen und auch deinen Learnings zum Teil. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die nächste Zeit. Danke dir und wir gucken mal. Wir bleiben in Kontakt, würde ich mal sagen.
Auf jeden
Vielleicht
Fall.
Ergibt sich ja noch mal etwas. Und wir hören von dir politisch.
Ja.
Danke dir, alles Gute.
Danke ebenso.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart und die Podcast-Reihe begleitet habt. Ich hoffe, ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen. Vielleicht überlegt ja die eine oder andere nun tatsächlich sogar, sich politisch zu engagieren. Vielleicht nicht gleich auf Bundesebene, sondern erstmal auf kommunaler Ebene. Und für alle, die nicht genug kriegen können oder Folgen nachhören wollen, weil sie jetzt tatsächlich zum ersten Mal aufmerksam geworden sind auf dem Podcast, ihr findet alle Folgen weiterhin auf den Podcast-Plattformen und auf der Website www.diepolitikerinnen.de. Ich wünsche euch alles Gute und mache es jetzt einfach kurz, denn ich mag keine Abschiede. Macht's gut!